Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Moin und willkommen bei uns hier bei Eine Halbzeit HSV. Und ihr hört es schon, ich hatte bis zur 90. plus 4 hatte ich noch eine Stimme. Jetzt habe ich keine Stimme mehr. Und ich grüße jetzt meinen Podcast-Partner, der Meinung ist, dass Leiterburg Volume 2 noch viel besser war als Leiterburg Volume 1. Der hat nämlich beides im Stadion erlebt. Moin, Ben.
Moin, Tim. Ich grüße dich und alle, die hier zuhören. Ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem Tor gegen Dortmund, das von Königsdörfer, habe ich nicht gedacht, dass sowas in dieser Saison nochmal passiert. Und es ist einfach unglaublich, dass es dann beim nächsten Heimspiel mit noch einem anderen Ausgang und vielleicht noch ein kleines bisschen lauter nochmal so kommt. Als sich der Stiller den Ball da zum Freischuss hingelegt hat, habe ich gedacht, nicht, dass das heute so endet, wie das so oft für den HSV endet. Und ich habe ja hier im Podcast auch in der Folge vor dem Spiel gegen Stuttgart gesagt, gebt dem Stiller keine Freistöße. Ja, und 18 Sekunden später ist dann passiert, was passiert ist. Und ja, super Moment, echt ein mega Moment. Deswegen geht man, glaube ich, ins Stadion, um sowas zu erleben. Da willst du auch dazwischen stehen, während da alle Leute ausrasten und das nicht am Fernseher sehen eigentlich. Und ja, ich glaube, so kann man auch in diese wichtige Woche starten. Ich denke, das hat dem HSV ordentlich Rückenwind gegeben.
Ja, ich denke auch. Ich bin auch der Meinung, es gibt viele Tore, die vergisst du irgendwann einfach wieder. Also klar, die Emotionen nie, aber das ist eins der Tore, die ich bis jetzt vom HSV im Volksparkstadion erlebt habe, die ich, glaube ich, nie vergessen werde. Das Ding, das Tor gegen Ulm, ist für mich so eine Ebene. Wie der Volkspark explodiert ist, die Geschichten, die ich damit verbinde, ich werde ewig, liebe Grüße an meinen Papa an der Stelle, wahrscheinlich im Hintergrund haben, wie mein Vater in dem Moment, wo Baldi Mittelstädt, den Nationalspieler, ich möchte es hier betonen an der Stelle, stehen lässt, als wäre er ein Schuljunge, mir aus voller Kehle ins Ohr brüllt, lauf, Junge, lauf. Und dann passiert das wirklich, also ich habe die Nord explodieren sehen, du warst mittendrin in der Explosion. Ich glaube, man kann sagen, das war wahrscheinlich bis jetzt noch vor dem Mainz-Spiel irgendwo das geilste Spiel der Bundesliga-Saison für den HSV, oder?
Ja, und ich hoffe so sehr, dass sie diesen Schwung diesmal auch mitnehmen. Ne? Du hattest diese emotionale Explosion auch am Ende des Dortmund-Spiels und irgendwie konnten sie es nicht so konservieren, dass sie es mit in das Augsburg-Spiel reingenommen haben. Und ich hoffe, dass sie diese Energie jetzt quasi bis Sonntag, meinetwegen bis Sonntag 18 Uhr, dass sie den HSV bis dahin trägt und nehmen wir mal an, jetzt gewinnen sie am Mittwoch gegen Kiel, dann willst du ja diese perfekte Woche auch haben. Und ich glaube, es ist einfach der ideale Start in diese wichtigen Spiele.
Ja, total. Und Stübi, der Stadionsprecher, hat das Stadion auch gut angezündet. Mit alle Experten sagen, wir haben eh keine Chance. So, und genau das war's. Kommen wir doch mal zur ersten Überraschung, weil wir waren uns relativ einig im Vorgespräch, wir müssen darüber sprechen. Und das war die Aufstellung von Merlin Polzin, weil wir hatten es ja immer mal wieder, wir tippen ja hier von Woche zu Woche die Aufstellung, regelmäßige Hörer des Podcasts wissen das. Und wir hatten immer mal so eine Position, wo wir uns gehört haben, manchmal auch nachvollziehbar. Aber dass wir so gegenläufig sind zu dem, was am Ende auf dem Platz steht, das hatten wir dieses Jahr, glaube ich, noch nicht, Bent, oder?
Nee, ich kann mich auch nicht dran erinnern. Und als ich die Aufstellung im Stadion gesehen habe und man sieht dann ja immer, wie so die Aufstellung durch die Reihen geht und wie die Leute das dann auch diskutieren, wer spielt nicht und so weiter, habe ich echt gedacht, wenn das schief geht, dann hat Merlin Polzin wahrscheinlich ein Thema oder dann wird er sich wahrscheinlich Fragen anhören müssen auf der PK. Und man muss sagen, es ist nicht schief gegangen. Also keiner der Spieler, die wir nicht in der Stadt vermutet haben, die dann gespielt haben, hat diese Hereinnahme nicht gerechtfertigt, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, wir gehen sie mal der Reihe nach durch, wenn das für dich passt. Also wir haben gerne. Auf unserer rechten Mittelfeldseite Georgi Gocholaschwili vermutet und William Mikkel-Brossis hat den Vorzug bekommen, er hat gespielt und ja, es ist kein Geheimnis, wer hier länger zuhört, weiß, dass das ich nicht der allergrößte Fan von ihm bin und ich würde sagen, du bist es eigentlich auch nicht. Und ich würde auch Gocholaschwili nach wie vor Mikkel-Brossis vorziehen, um das hier vielleicht einmal so klar zu sagen. Ich glaube, dass da vom Fußballerischen auch von der Energieleistung her bei Gocholaschwili ein bisschen mehr zu holen ist. Aber man muss sagen, Mikkel-Brossis hat es nicht schlecht gemacht, oder?
Ja, finde ich auch. Also ich finde, Mikkel-Brossis hat ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Eine schwierige Seite gehabt. Ich glaube, phasenweise hat Elkhan Hus auch auf der Seite gespielt. Also wirklich eine schwere Seite gehabt. Er ist jetzt nicht rausgestochen im positiven Sinne, aber er ist jetzt auch nicht rausgestochen im negativen Sinne. Und das fand ich dieses Jahr, das hatten wir schon ein paar Mal mit ihm, ehrlicherweise. dass er halt so mitschwimmt. Was vielleicht auch daran liegt, dass ein Großteil der Mitspieler qualitativ noch mal ein Stück besser ist, als das in der zweiten Liga war. Und er dadurch vielleicht auch die Möglichkeit hat, mehr zu scheinen. Aber ich weiß nicht. Ich habe noch einen Punkt, den würde ich noch ein bisschen nachziehen. Lass uns mal lieber mit dem zweiten Spieler weitermachen, weil ich habe einen Punkt, wenn wir ganz am Ende alle vier durchgemacht sind.
Alles klar, der zweite ist dann Albert Samilokonga, der anders als wir es vermutet haben, anstelle von Fabio Vieira begonnen hat. Und das, was du jetzt gerade über Mikel Bronsis gesagt hast, er hat nicht, er ist jetzt nicht herausgestochen, aber er hat auch nicht schlecht gespielt. Ich glaube, das gilt für Samilokonga auch. War eine solide Leistung.
Ja, absolut. Und ich glaube, das ist noch von allen Vieren der unüberraschendste, ehrlicherweise, weil da ist ja
Ja.
wirklich so, ja, ich glaube, ich sage jetzt hier nichts Falsches, wenn ich sage, wir sind beide der Meinung, dass die auf einem ähnlichen Niveau sind. Vieira vielleicht technisch ein bisschen besser, Sambi dafür ein bisschen robuster von der Spielweise. Also da war es, ist glaube ich noch so das, wo man am ehesten hätte mit rechnen können, auch dadurch, dass Vieira kein gutes Spiel in Augsburg hatte, davor raus war, dass er jetzt vielleicht dann erstmal wieder rausrotiert. Aber die anderen beiden, zu denen wir jetzt noch kommen, die waren schon, das waren dann schon richtige Überraschungen, oder?
Auf jeden Fall, Alexander Rösting-Lelesit hat anstelle von Jean-Luc Dompé gespielt. Dompé war im Kader, wurde nicht eingewechselt, gehörte zu den Spielern, die nachher mit ausgelaufen sind. Das ist für ihn, glaube ich, eine ganz neue Situation. Ich glaube, wenn er fit war, hat er immer gespielt. Vielleicht nicht von Anfang an, aber er hat dann immer gespielt. Und diesmal hat er nicht gespielt. Manny Pazin hat auf der PK danach was dazu gesagt, hat es wohl auch damit begründet, dass Dompé angeschlagen war über die Woche. Das hatten wir hier im Podcast auch kurz angedeutet. Und ja, Alexander Rösting-Lelesit ist ein junger Spieler, über den wir, glaube ich, später auch noch mal sprechen werden. Er hatte zwei Szenen, die das Spiel geprägt haben. Er hat das 1-0 vorbereitet. Er ist danach später in der 81. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gegangen. Und ich finde, insgesamt hat er ein gutes Spiel gemacht. Man darf nicht vergessen, wie jung der Bursche ist. 19 ist er, glaube ich, inzwischen. Und ja, Melih Polzin hat danach gesagt, er muss weiter noch viel an sich arbeiten, er muss früh da sein, er muss spät gehen. Das waren so die Worte, die er gefunden hat. Und ich finde aber, es war vielleicht sein bestes Spiel im HSV-Trikot gegen Stuttgart.
Ja, absolut. Sehr geile Vorlage. Sehr, sehr starker Pass, den er da spielt beim 1:0. Aber dann auch wieder so dieses typische Rösting-Lely sieht aktuell beim HSV, ne? Manchmal ein Schritt zu spät, manchmal ein Schritt zu ballverliebt, manchmal auch einfach körperlich. Also manchmal sieht es ja schon fast, ich will jetzt nicht sagen lustig aus, aber es sieht schon so ein bisschen humorvoll aus, wenn sich da dieser kleine Körper gegen gestandene, robuste Bundesliga-Profis gegenschmeißt. Und dass er den Einsatz da zeigt, das will ich ihm nicht absprechen, aber ihm fehlt halt, glaube ich, noch so ein bisschen was, was bei einem 19-Jährigen auch überhaupt nicht schlimm ist. Und ich finde, er hat in dem Spiel jetzt gezeigt, das war jetzt so das erste Spiel, wo ich das Gefühl hatte, okay, dafür haben wir die 3 Millionen ausgegeben letztes Jahr im Winter. So, weil wenn er das regelmäßig abrufen kann und die gelb-rote Karte möchte ich jetzt hier bitte mal hinten rüberlaufen lassen, weil ich gerade fand, dass vor allem die zweite gelbe Karte sehr unglücklich war. Und ich auch der Meinung bin, dass ich eigentlich fand, dass Sören Storks eine gute Linie hatte. Und ich fand, die gelbe Karte hätte er jetzt nicht zwingend geben müssen, ehrlicherweise. Klar, Rösting-Lelesit geht da ein bisschen ungestüm rein, mit gestrecktem Fuß. Das ist nicht clever. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen seiner Jugend geschuldet. Aber das ist für mich keine klare gelbe Karte, oder wie siehst du das?
Nee, also man kann es auf den Videoaufnahmen nicht so richtig auflösen, ob er ihn überhaupt foulwürdig trifft. Für mich ist es auch das erste, also die erste gelbe Karte, die einfach keine ist. Bei der zweiten, klar, mit einer harten Auslegung kann man da dann auch gelb geben und dann ist es aber auch gelb und nichts anderes so. Und ich finde aber gerade die erste gelbe Karte hätte man nicht geben sollen und dass er runtergegangen ist, ist einfach unglücklich und hat seine ansonsten, wie du schon gesagt hast, gute Leistung vielleicht auch so ein bisschen eingeschränkt, bisschen geschmälert. Um mich nochmal kurz zu korrigieren, er ist natürlich 18 und nicht 19. Du hast auch mit
18.
zwei 18-Jährigen in der Startelf gespielt.
Ja, krass. Und die sind zwei der besten Spieler gewesen auf dem Platz. Und vor allem Luka
Sieht so aus.
Vučković ist unfassbar. Das ist ein 18-Jähriger, unsere Abwehr so zusammenhält. Das rote Kartenthema würde ich nochmal hinten anstellen, weil wir da später ja nochmal zu kommen.
Ja.
Und dann würde ich jetzt zum vierten Spieler kommen. Und Bent, das muss dich doch gefreut haben, oder? Wochenlang hast du hier regelmäßig bei den Aufstellungstipps nach Bobby Glatzel geschrien. Aber vielleicht kamst du dir auch ein bisschen veräppelt vor, weil da machst du es einmal nicht. Von der Folge in den letzten Wochen. Und dann spielt er. Nimm mich mal mit in deine Emotionen vor Anpfiff und dann auch während des Spiels in Bezug auf Robert Bobby Glatzel.
Mich hat es natürlich super gefreut für ihn, dass er getroffen hat. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass er spielen wird. Habe ich ja im Podcast auch nicht gesagt. Und ja, Wir sprechen gleich auch noch mal über ihn. Er wird in unseren bekannten Kategorien noch mal Thema sein. Aber ich finde, dass das ein wichtiges Spiel für ihn war, weil er unter Beweis gestellt hat, dass er der Stürmer des HSV in der Bundesliga durchaus sein kann, was ihm ja einige auch vielleicht nicht so richtig zugetraut haben. Und er hat einfach diese Chance auch verdient gehabt in meinen Augen. Deswegen habe ich das hier auch Woche für Woche gesagt. Das ist nicht gerechtfertigt gewesen in meinen Augen, dass er nicht gespielt hat. Gerade auch, wenn man sich anguckt, wie die anderen performt oder auch nicht performt haben, die anderen Spieler auf seiner Position. Und deswegen fand ich, das war ein super Moment, als er das Ding dann da reingemacht hat. Ne? Nübel ist auch keine Laufkundschaft, hat ihm, glaube ich, eher so die lange Ecke angeboten. Er macht es dann, schießt den Ball in die kurze Ecke. Super Tor und ja, mich hat es gefreut für ihn.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Mich hat es auch sehr gefreut. Und ich, wie gesagt, ich will es auch nicht so in die Länge ziehen, aber ich fand, das möchte ich schon mal loswerden, das war wahrscheinlich mit die beste Stürmerleistung, die 30 Minuten. Und es waren nur 30 Minuten, die wir vom HSV in dieser Saison gesehen haben. Und das heißt schon einiges,
Absolut, man hat
ehrlicherweise.
gesehen, als er dann runterging, verflachte es, ne? Und
Ja,
hatte ja vorher noch
total.
diesen Lattenschuss. Da haben andere, ich sag mal, in längerer Spielzeit viel, viel weniger Gefahr ausgestrahlt.
Was ich jetzt sagen wollte ursprünglich am ersten, was ich jetzt ans Ende geschoben habe, was ich glaube, was in den Köpfen des Trainerteams angeht, die haben sich diese Woche angeguckt und die wussten, okay, wir müssen irgendwann rotieren. Und ich glaube, dass dem Trainerteam, ich habe ja vermutet, dass die Rotation gegen Kiel passiert, ich glaube, dem Trainerteam ist
Naja.
dieses Spiel sehr wichtig, dieses Pokal-Achtelfinale. Ich glaube, die wollen im Pokal relativ weit kommen. Und deswegen haben die sich diese drei Spiele angeguckt, Stuttgart, Kiel, Bremen und haben gesagt, okay, Bremen ist definitiv sehr wichtig. Kiel ist uns auch wichtig. Und Stuttgart ist das Spiel, wo wir so krasse Außenseiter sind, dass das wahrscheinlich das Spiel ist, wo wir rotieren können. So wirkte das ein bisschen auf mich, dass man dem Guosschuleischwili mal eine Spielpause geben wollte, dass man dem Dompe bewusst eine Pause gegeben hat, damit er gegen Kiel und Bremen spielen kann. Wahrscheinlich sogar gegen Bremen dann über 90 Minuten wieder gehen kann. Und bei den anderen beiden war es vielleicht sogar wirklich leistungsbedingte Gründe. Aber bei den erstgenannten beiden glaube ich, dass das vielleicht auch Rotation war, um jetzt gegen Kiel und Bremen von denen Vollgas geben zu können, kriegen, ehrlicherweise in beiden Spielen.
Ja, mag sein, aber nehmen wir mal an, du rotierst und dann spielst du gegen so ein starkes Team, wie Stuttgart nominell nun einmal ist, und dann kriegst du eine richtige Rutsche. So,
Ja.
und nach dem Spiel gegen Augsburg war die Stimmung sowieso schon nicht gut und da verlierst du meinetwegen 0-3, 0-4 gegen Stuttgart, musst diese Rotation noch erklären und dann kommen die Spiele gegen Kiel, gegen Werder. Das ist auch alles andere als eine ideale Ausgangslage. Also schon riskant gewesen, finde ich.
Ja.
Wie gesagt, wir haben es am Anfang gesagt, der Plan ist aufgegangen. Man kann über diese Entscheidung im Grunde jetzt nichts Negatives mehr sagen. Aber ja, wirklich
Ja,
riskant in meinen
total.
Augen.
Also es war riskant, es war ein Gamble, den sie eingegangen sind, aber ich glaube, sie sind, ich wollte einfach nur sagen, ich glaube, sie sind ihm bewusst eingegangen jetzt gegen Stuttgart, weil sie jetzt gegen Bremen und gegen Kiel die besten Spieler auf dem Platz haben wollen. Das ist
Mag
einfach nur
sein.
meine Wahrnehmung vom Trainerteam. Wahrscheinlich werde ich jetzt Mittwoch lügen gestraft, weil dann auf einmal wieder 10 Spieler spielen, die sonst nie spielen und Gyökeres Ramos auf einmal in der Startelf für Luka Vucevic steht oder so. Ja, ich übertreibe jetzt, ne? Aber ich glaube einfach, dass unser Trainerteam versucht, nicht ausrechenbar zu sein, für den Gegner auch irgendwo ein bisschen. Und vielleicht war das eine Methode, um vielleicht auch die Bremer ins Grübeln zu bringen, jetzt eine Woche lang, wie der HSV denn jetzt aufläuft. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu unserem gewohnten, wie wir auf die Spiele blicken. Und wir fangen natürlich an, wie man das kennt, mit dem Schlüsselmoment, Bent. Was ist dein Schlüsselmoment bei diesem 2:1-Erfolg gegen den VfB Stuttgart?
Ja, drei Tore sind gefallen, zwei für den HSV, eins für Stuttgart. Keines der Tore ist mein Schlüsselmoment. Ist der Dreifachwechsel des HSV in der 67. bzw. 68. Spielminute ein bisschen gedauert, bis sie da alle vom Platz waren, weil Philipp Beschwerden hatte. Auf dem Boden saß noch, ja, Vieira Baldé und Guosschuleischwili kommen für Sambi Lokonga, Philipp und Mekeboussis. Und der Wechsel hat in meinen Augen klar eine langfristige Wirkung gezeigt, dadurch, dass eben zwei von drei dieser Spieler direkt am Tor zum 2:1 beteiligt waren. Er hat aber auch kurzfristig dazu beigetragen, dass diese schwierige Phase, die HSV aus dem 1:1 überstehen musste, also es echt so aussah, als würde Stuttgart gleich in Führung gehen, zu überstehen und dann auch ein Stück weit zu beenden. Es gab dann noch diese Szene mit Elchanus und Undaf, glaube ich. Das sah auch nochmal sehr gefährlich aus. Da hat Undaf irgendwie den richtigen Winkel nicht mehr bekommen und der Ball ging ans Außennetz. Aber eigentlich hatte Stuttgart danach dann keine so richtig gefährliche Szene mehr. Und ich glaube, es hat daran gelegen, dass sich der HSV mit diesen Wechseln in so einer neuen Statik einfinden konnte. Also Vieira und Baldé, dem vielleicht gar nicht mal alles gelungen ist, aber der trotzdem einfach Bälle festgemacht hat, Entlastungsangriffe auch gestartet hat. Die haben, denke ich, dafür gesorgt, dass dass sich der HSV von dieser Phase irgendwie erholen konnte. Und ich glaube, diese Wechsel, die Melvin Prezin da vorgenommen hat, die waren wichtig, eben damit der HSV sich neu sortieren konnte. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dann hätte Stuttgart vielleicht irgendwann zugeschlagen. Und deswegen ist es für mich auf gleich zwei Ebenen der Moment des Spiels. Beim Tor, das kann man auch nochmal sagen, rennen dann vier Spiele wie die Irren nach vorne. Ne? Darunter allen voran Baldé, Vieira und Ramos auch, der später ja gekommen ist. Ne? Also Wahnsinn, was der für ein Tempo plötzlich auf den Platz gekommen hat. Und Capaldo noch, ne? Der hatte nach 93 Minuten auch noch Bock, der ist auch noch mitgerannt. Aber gerade bei den 3-9, das machst du vielleicht nicht, wenn du schon 93 in den Minuten in den Knochen hast. Ne? Gerade Baldé konnte diesen Sprint vielleicht auch anziehen, weil er eben frischer Spieler war. Und deswegen muss man sagen, wenn es diese Wechsel nicht gibt, gibt es vermutlich dieses Tor auch nicht.
Ja, absolut fair. Wenn man sich den Wechsel anguckt, wird da eingewechselt der Vorlagengeber zum 2:1, der Siegtorschütze und ein Spieler, der nochmal besser als Mikkel Bronx hieß, die rechte Seite stabilisiert hat. Und es gehen mindestens zwei Spieler raus oder eigentlich drei Spieler, die nicht schlecht waren, aber auch nicht gut. So, und damit hat man, muss man sagen, goldenes Händchen. Und der Zeitpunkt ist auch viel besser diesmal gewählt, weil wir haben uns ja echt aufgeregt, dass es letztes Mal fast bis zur 80. gedauert hat, bis die Wechsel kamen. Jetzt war es noch fast es war eine halbe Stunde mit der Nachspielzeit, die Spieler dann auch hatten, ne? Und wo du dann frische Kräfte auf dem Platz hattest. Und deswegen völlig nachvollziehbar. Ich bin einfach emotional, ich gebe es ehrlich zu, bei dem Spiel war ich jetzt emotional. Ich lese mal genau vor, was ich hier stehen habe auf meinem Zettel. 90. plus 4. Und jetzt die TV-Zuschauer, die hier zuhören, werden es wissen. Vieira. Damit ist alles gesagt. So, ich kann leider nicht lauter das nachschreien, weil meine Stimme es nicht zulässt. Aber ich habe dieses Tor auf sämtlichen TV-Übertragungsmöglichkeiten gesehen. Für mich ist das aktuell das nicht mal, weil es jetzt so unfassbar schön ist. Es ist schon gut rausgespielt, aber für mich ist das bisher das Tor der Saison für den Hamburger SV, sage ich ganz offen und ehrlich, wie es ist, persönlich.
Ja, das ist auch cool zu sehen, wie sie dann alle in dieser Jubeltraube da
Ja,
zusammenlaufen in der Ecke. Das fand ich
ja,
nach
ja.
dem Tor von Königsdörfer schon so geil zu sehen. Und ja, es ist ein besonderer Moment und ich finde es auch gut, dass der hier irgendwie auch als Schlüsselmoment vorkommt, denn das müssen wir dokumentieren auf jeden Fall auch so.
Und das, was ich vorhin als in der Begrüßung so ein bisschen mit dem Augenzwinkern gesagt habe, dieses mit Läterburg 1 und Läterburg 2, es entwickelt sich jetzt gerade schon so ein bisschen, hat man das Gefühl, so ein Nimbus des Unbesiegbaren im Volkspark, habe ich das Gefühl, der gut ist, ehrlicherweise. Also wenn jetzt vielleicht so ein bisschen dieses Gefühl entsteht bei der Mannschaft, wir können hier auch spät immer noch ein Tor schießen in diesem Stadion und wir können hier spät auch noch Spiele entscheiden. Das ist, glaube ich, uns ist noch gar nicht bewusst, wie wichtig das werden kann im Laufe der Saison. Weil ich hatte dann nach dem Spiel auch mal geguckt, wenn wir nur Heimspiele hätten in dieser Saison, würden wir um Europa mitspielen. Wenn wir nur Auswärtsspiele hätten, würden wir sang- und klanglos absteigen als Tabellenletzter. Das
Ja,
gehört zur Wahrheit auch dazu. Ja, sag.
Erfolgsberg ist ein Faktor, ne? Also kann man nicht
Ja.
anders sagen. Und der Stadionsprecher Stübi hat auch gesagt, im Erfolgsberg hat der HSV eben mal eine Chance. Es scheint da irgendwie was dran zu sein. Und mit diesen späten Toren, das war ja irgendwie auch so der Spieltag der späten Tore, ne? Also unser Stadtrivale musste ja auch spät, glaube ich, noch was hinnehmen.
Zum Glück.
Union Heidenheim, da ging es auch ganz spät erst.
Leider.
Frankfurt-Wolfsburg, das war auch recht spät. Also haben wir uns gut eingefügt in diese Reihe.
Ja, und wir haben von relativ vielen dieser späten Tore sehr gut profitiert, wenn man Heidenheim mal ein bisschen ausklammert. Also,
Ja,
das
das
war
stimmt.
schon. So, dann, wir machen mal weiter mit dem Loben, weil es war so ein gutes Spiel, da muss man loben. So eine tolle Erinnerung. Dein Spieler des Spiels, Bent.
Ja, ich habe lange zwischen zweien hin und her überlegt, habe mich jetzt aber für Fabio Vieira entschieden. Ich sage es ganz knapp, ich glaube, dass seine Präsenz einfach dazu beigetragen hat, dass er auch so das Spiel gewonnen hat. Er macht im Ball im Grunde keine Fehler. Er hat richtig, richtig gute Ideen, wenn es ums Offensivspiel geht. Da lief vom HSV gerade nach der Auswechslung von Robert Glatzel leider wenig zusammen. Und ich kann mir das auch gut vorstellen, ne? Wenn du vielleicht so als junger Spieler oder auch insgesamt als Spieler siehst, da ist jemand mit mir auf dem Platz, der hat so eine hohe individuelle Qualität, dann gibt es dir vielleicht auch nochmal eine andere Sicherheit. Und er war einfach in dieser Phase beteiligt, in der der HSV auch viele Standards hatte, Stuttgart vom Tor weghalten konnte. Ich habe das jetzt gerade eben auch im Spielmoment schon gesagt. Und am Ende macht er das Tor. Wer da steht, sollte den dann auch reinmachen, da muss man dazu auch sagen, aber er macht es auch mit einer gewissen Überzeugung, das ist ja wirklich stark gewesen, deswegen er ist für mich der Spieler des Spiels.
Ja, wirklich stark geschossener Schuss auch von der Technik her, ne? Den so anzudrehen nochmal ins Eck. Also Nübel hat ja wirklich gar keine Chance. Und du hast es ja vorhin schon gesagt, Nübel ist jetzt auch kein schlechter Torhüter, ne, in der Bundesliga. Nachvollziehbare Wahl. Ich bin mit jemandem gegangen, dem ich das ganze Spiel über bewundernswert zugeguckt habe, wie er kämpft und Fußball spielt. Das ist für mich Nicolas Capaldo. Und dem gucke ich das nicht nur bei diesem Spiel zu, dem gucke ich eigentlich die ganze Saison schon dabei zu, wie er sich Stück für Stück in mein persönliches fußballerisches Herz kämpft. 90 Minuten ackert dieser Typ jedes Spiel rauf und runter, das Feld immer im Vollsprint, läuft bis zum gegnerischen Strafraum, läuft im Vollsprint wieder zurück in die eigene Hälfte, verteidigt. Zieht beim 2 zu 1, obwohl er einer von denen war, was du gesagt hast, der schon 93 Minuten gegangen ist in diesem Moment, so an, dass er Fabio Baldé fast überholt auf dem Sprint, fast schneller ist als Fabio Baldé. Davor muss man sagen, er ist auch der, der den Ball wegspitzelt, den Angelo Stiller da, und was war wirklich ein
Stimmt, ja.
furchtbarer Freistoß, das muss hier einmal auch kurz gedroppt werden, der ihn aber auch so wegspitzelt, dass Fabio Baldé ihn überhaupt benutzen kann. Also er stoppt ihn kurz. Und lüpft ihn dann so sehr filigran über, was man immer gar nicht so glaubt, wenn man so hört, dass das so ein robuster Spieler ist. Der hat auch eine unfassbare Technik, finde ich, Nicolas Capaldo, für dafür, was wir in dieser Liga sind, ehrlicherweise. Spitzelt den so hin, dass Baldé den perfekt mitnehmen kann. Ich habe auch noch ein bisschen Statlines mitgenommen: 8 gewonnene Luftzweikämpfe oder generelle Zweikämpfe, 5 abgefangene Bälle beziehungsweise 5 Balleroberungen für den HSV. Und ich habe das Gefühl, immer wenn er einen Ball erobert hat, hat er den nicht sinnlos weggeschwackt, sondern immer einen spielbaren Ball draus gemacht. Das war mein Eindruck auf der Stadiontribüne. Und deswegen ist Nicolas Capaldo hier meine Wahl zum Spieler des Spiels.
Ja, super nachvollziehbar. Also mir hat er auch wieder richtig gut gefallen. Und er ist auch ein Spielertyp, der mir gut gefällt. Vielleicht von den Neuzugängen ist jetzt ein bisschen früh, das zu beurteilen, der vielleicht so kämpferisch am auffälligsten ist. Ne? Und der HSV hat ja heute auf seinen Social-Media-Kanälen auch nochmal ein paar Bilder von Capaldo gepostet mit der Überschrift El Luchador, der Kämpfer.
Ja, geil. Geiler Spitzname, El Luchador. Da haben wir doch den Folgentitel hier auch an der Stelle live gefunden. Wer ist denn dein, oder beziehungsweise ich kann es ja wieder spoilern, unser Low-Performer des Spiels?
Ja, Rayan Philippe ist es jetzt irgendwie geworden für uns. Magst du mal sagen, was da die Überlegungen sind?
Sehr, sehr gerne. Also, wir waren uns relativ einig, dass es eine wirklich starke Mannschaftsleistung war.
Ja.
Und dass er halt der Spieler war, der sehr abgefallen und sehr blass war, ehrlicherweise. Also er war auch nicht schlecht. Da würde ich Ähnliches ansetzen wie bei Mikkel Bronsies und bei Sambi. Aber mir fallen deutlich mehr gute Aktionen von Mikkel Bronsies, gerade defensiv, und von Sambi als gerade im Spielaufbau ein, als ich von Rayan Philipp gesehen habe. Es war wahrscheinlich auch nicht ganz sein Spiel. Aber ich habe, oder du teilst diesen Gedanken, glaube ich, auch, dass Philipp gerade so ein bisschen wieder in so einem Formloch steckt. Das ist wie so eine Achterbahn, dass er erst hochgefahren ist, sehr hochgefahren ist, und wir alle dachten, okay, er ist schon angekommen. Und das ist jetzt aktuell so ein bisschen wellenförmig bei ihm ist und er gerade halt eher in so einer Ebbephase ist. Und ich hoffe einfach, dass er schnell wieder in Tritt kommt, weil er hat schon gezeigt, finde ich, wenn er in einer guten Phase ist, wie wichtig er für den HSV sein kann. Aber ich finde, du hast es schon angesprochen bei deinem Schlüsselmoment, er wird dann zu Recht ausgewechselt für Fabio Baldé. Und ja, er scheint aktuell echt zu brauchen, um wieder in Form zu kommen. Und ich finde, man kann durchaus den Case machen, ob man in den nächsten Spielen vielleicht mal drüber nachdenken, Fabio Baldé auch mal starten zu lassen, ehrlicherweise. Und ich kann mir zum Beispiel gegen Kiel vorstellen, dass wir das vielleicht sogar sehen könnten. Ich sage nicht, dass es passiert, aber ich könnte es mir vorstellen.
Es wird auf jeden Fall wieder rotiert werden. Vielleicht ist es Baldé, vielleicht hat er sich jetzt irgendwie mit dieser Aktion da auch nochmal mehr Kredit verschafft. Zu Philipp vielleicht noch. Ich hatte nach dem Mainz-Spiel echt gehofft, dass er richtig gut wird, ne? Also, dass er auch richtig wichtig wird in der Offensive. Irgendwie hat er danach nicht mehr so hundertprozentig performen können. Er war besser als andere im Sturm, das muss man auch dazu sagen. Aber er hat irgendwie gerade gegen dieser Pascal Stenzel war, glaube ich, sein Gegenspieler auf der
Ja.
Seite. Und er ist irgendwie an dem nicht so richtig vorbeigekommen. Und irgendwie zwei Läufe waren es und danach ist er irgendwie komplett abgetaucht. Und ja, ich bin gespannt, wie es jetzt für ihn weitergeht. Ich glaube, dass das grundsätzlich ein Spieler ist, der über richtig Vermögen verfügt. Aber momentan bringt er es einfach nicht so richtig auf den Platz. Und ja, deswegen haben wir ihn hier in der Kategorie.
Was bleibt denn für dich von diesem Spiel noch an Gedanken hängen?
Ja, erstmal ein drittes Spiel gegen den Europa League-Teilnehmer nicht verloren. Ne? Also man kann jetzt darüber streiten, ob dem HSV diese englischen Woche zugutekommen oder nicht, die dann die Europapokal-Teilnehmer durchlaufen müssen. Man muss auch dazu sagen, dass Stuttgart viel rotiert hat. Das haben wir jetzt hier an der Stelle nicht besprochen. Aber man muss auch sagen, Stuttgart hat vor dem Spiel gegen den HSV immer gewonnen, wenn sie nach der Europa League in der Bundesliga wieder gespielt haben. Das heißt, es ist jetzt auch nicht so, dass die jetzt durch Ermüdungserscheinungen bisher aufgefallen sind. Und das bleibt für mich erstmal. Das war sonst das Spiel gegen Mainz und gegen Dortmund. Da hast du 4-0 gewonnen und 1-1 gespielt. Und das, was ich gerade am Anfang schon gesagt habe, ne, das ist, glaube ich, jetzt wirklich ein guter Start, ein gutes Gefühl, um in diese spezielle Woche zu gehen. Es ist alles angerichtet für die Spiele gegen Kiel und gegen Bremen. Und natürlich prägt dieses späte Tor jetzt auch die Gesamtwahrnehmung. Ne? Also nehmen wir mal an, das geht am Ende 1-1 aus, dann sind wir vielleicht nicht so euphorisch, wie wir jetzt sind. Nehmen wir mal an, Stiller haut das Ding eventuell direkt rein, dann sieht das nochmal ganz anders aus, dann würden wir jetzt dieses Spiel auch anders bewerten. Was nimmt man sozusagen mit? Am Ende, glaube ich, kann man mitnehmen, dass der HSV auch eine wirklich gute erste Halbzeit gespielt hat. Die zweite Halbzeit war aber nicht so gut. Das muss man, glaube ich, auch sagen. Ne? Also da war Stuttgart schon irgendwie die bessere Mannschaft, hat das irgendwie nicht hinbekommen. Hat es nicht hinbekommen, den Sack zuzumachen. Und am Ende ist dieses Gefühl von, wir können im Volkspark vielleicht immer noch was reißen, das ist vielleicht noch ein bisschen stärker geworden. Und das sind vielleicht für mich so die Punkte, die bleiben.
Aufmerksam Zuhörern wird aufgefallen sein, dass mir ein kleiner Fehler unterlaufen ist. Wir haben den Aufsteiger noch gar nicht benannt. Das geht auf meine Kappe. Ich würde jetzt trotzdem erstmal meinen Punkt machen, was bleibt. Dann würden wir noch den Aufsteiger nachziehen und dann kommen wir zur Note. Also auch ich halte es mit dir. Ich würde auch sagen, das Erste, was ich stehen habe, ist, endlich gewinnt man mal ein Spiel dreckig. Der HSV hat viele Wochen gehabt, wo man gesagt hat, sie haben gut mitgehalten, sie haben gut gespielt, aber sich nicht belohnt. Jetzt hat man mal, dreckig ist vielleicht das falsche Wort, aber effizient. Der HSV hat hier wirklich nicht viele Torchancen. Das Spiel läuft sehr Richtung Stuttgart. Aber der HSV nutzt gegen einen dominanten und drückenden Gegner seine Chancen halt gnadenlos effizient, wie man es von einem Aufsteiger erwartet oder wie ein Aufsteiger es machen muss. Hat da ein bisschen, wie kommt dann ins Schwimmen, hast du schon gesagt, auch gerade durch die gelb-rote Karte. Aber was unterm Strich einfach bleibt, ist, dass es mit Blick auf die Tabelle ein enorm wichtiger Sieg war. Ich habe es extra nochmal mitgebracht. Der HSV ist jetzt 13. mit 12 Punkten, hat damit 4 Punkte Vorsprung auf Heidenheim auf 16. 5 Punkte auf St. Pauli auf 17 und 6 Punkte auf Mainz auf 18. Das heißt, auf zwei Mannschaften sind es 2 Spiele, auf eine Mannschaft, wenn man auf Mainz, wenn man ehrlich ist, sogar 3 mit dem Torverhältnis, weil die alle ein deutlich schlechteres Torverhältnis auch haben als der HSV mittlerweile. Ist es halt wirklich so, dass wir gerade einen Polster auf 3 Mannschaften haben, jetzt endlich mal, die auch gerade nicht viel gewinnen und die aber ins Gewinnen kommen müssten, hier an den HSV erstmal wieder ranzukommen, allein schon, selbst wenn der HSV jetzt erstmal nichts mehr mitnimmt die nächsten Wochen. Und ich glaube, dass man auf einem guten Weg ist, mit einer Tabellensituation, mit der man sehr zufrieden ist, in die Winterpause zu gehen, ehrlicherweise. Dann kommen wir doch nochmal schnell. Wir haben ihn ja auch beide nachgeschoben zu unserem Aufsteiger des Spiels, Band. Wen haben wir?
Genau, das ist jetzt natürlich kein Fehler. Wir wollen ihm jetzt diese Bühne einfach nochmal geben. Robert
So,
Bobby
so.
Glatzel, hier sind wir. Ja, was kann man sagen? Erstes Tor für ihn in der Bundesliga. Sein erstes Tor in dieser Saison. Sein Startelfdebüt auch. Und ich, ja, denke oder ich hoffe für ihn, dass der Knoten jetzt einfach geplatzt ist. Er hat unter Beweis gestellt, dass er sehr wohl ein Spieler sein kann, mit dem der HSV in der Bundesliga auftreten kann. Ich hoffe, dass er schnell wieder fit wird. Die Verletzung, wir haben das jetzt explizit nicht mehr angesprochen. Er ist in der 32. Minute vom Feld gegangen, verletzungsbedingt, hat das selber auch angezeigt, hat sich wohl bei dem Torschuss war das, ne? Hat er sich wohl irgendwie im hat er sich wohl am Knie auch verletzt und hat aber danach bei Sky gesagt, dass er hofft und glaubt, dass er rechtzeitig runtergegangen ist, dass es jetzt keine Verletzung ist, die ihn so lange außer Gefecht setzen wird. Ja, ich hoffe, dass er ganz schnell wieder zurückkommt und dass er dann seine nächste Chance bekommt, denn die hat er sich jetzt sowieso noch verdient. Also ich finde, er hatte sie sowieso schon vorher verdient als verdienter Spieler des Vereins, aber er hat sie sich jetzt, finde ich, noch mal mehr verdient. Dieser Lattenschuss war schon gleich ein guter Start wie ins Spiel und er hat mit diesem Tor dem HSV ja auch ein gutes Gefühl gegeben, um dieses Spiel anzugehen. Und ja, mal sehen, wie es für ihn jetzt gesundheitlich weitergeht. Wir haben jetzt heute noch nichts Offizielles vom HSV lesen können, aber ich denke, das wird in den nächsten Tagen kommen. Gegen
Ja,
Kiel sehe
also.
ich ihn allerdings nicht.
Nee, ich auch nicht. Ich sehe ihn, glaube ich, auch nicht gegen Bremen. Also, ein paar Gazetten haben ja schon was von einer Woche jetzt geschrieben, dass man davon ausgehen würde. Angeblich, wir wissen es nicht, ne? Das würde dann bedeuten, ab dem Hoffenheim-Spiel könnte er wieder dabei sein. Aber du sagst es, es hat einfach gut getan, glaube ich, für die HSV-Seele und auch für ihn. Und vielleicht ist das genau das, was er braucht, um jetzt wieder in den Tritt zu kommen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass wir die ersten 30 Minuten mit ihm das Spiel extrem unter Kontrolle hatten, weil du einfach auch ähnlich wie früher immer diesen Anspielpunkt hattest, wo du auch mal, wenn du unter Druck warst gegen Stuttgart, einen langen Ball nach vorne spielen konntest und der hält den erstmal. Der holt ihn runter aus der Luft, der hält den erstmal, du kannst nachrücken und Stuttgart kommt gar nicht so in so ein Druckspiel. Das hat man dann gemerkt, als Königsdörfer auf dem Platz war und das ist jetzt gar nicht so ein großer Angriff an Königsdörfer, aber es war einfach ein Fakt, dann war Stuttgart viel mehr in der Lage, diese Druckphasen aufzubauen, weil der HSV gar nicht mehr diese weiten Bälle spielen konnte, weil es sich auch gar nicht gelohnt hätte. Und mit Glatzel kannst du das spielen und ein bisschen humorvoll gemeint, aber er ist auch Gott sei Dank den Schritt zu langsam, um im Abseits zu stehen beim 1:0. Ne? Das muss man auch sagen. Also da gibt es andere Stürmer, die stehen da wahrscheinlich mit der heutigen Abseitsregel im Abseits.
Oder er hat die
Robert
richtigen Schuhe
Glatzel,
an, einfach.
er hat die richtigen Schuhe an. Der Robert Glatzel ist wahrscheinlich ein guter Mix aus allem. Und das Tor ist halt einfach aber auch eiskalt. Also und das ist genau das, was uns ja beim
Ja.
Königsdörfer gerade fehlt. Dieses eiskalt effiziente Vollstrecken. Und ich hätte auch überhaupt kein Problem damit, wenn jetzt Robert Glatzel anfängt, der Stürmer Nummer 1 für den HSV in der Bundesliga zu werden. Da wäre ich absolut down dafür. Wir verdanken diesem Mann eine Menge und der ist auch in Jahren geblieben, wo er auch hätte weggehen können, in der zweiten Liga. Und ich halte es mit dir. Ich hoffe, dass er so schnell wie möglich auf dem Platz wieder steht. Gehe aber auch davon aus, ging hier nicht. Aber wenn man so sagt, seine Aktie, wenn man im Aktienmarkt reden möchte, die ist extrem gestiegen nach diesem Spiel, glaube ich. Sportlich, innermannschaftlich. Bei den Fans hat er die sowieso schon gehabt. Ja, Bobby Glatzel, du kannst keinen anderen Aufsteiger des Spiels nennen, glaube ich. Machen wir noch schnell, kurz und schmerzlos, deine Note für das Spiel aus HSV-Sicht.
Ja, mit Blick auf den Ausgang ist jetzt eine 2-.
Oh, der strenge Band hier. Ich habe eine 1- tatsächlich gegeben. Ich hätte
Nee,
eine
das
1
finde ich.
gegeben, wenn wir es so gewonnen hätten, aber mit Phasen zwischendurch. Für mich ist es ein grandioses Spiel gewesen gegen einen sehr guten Gegner.
Ja, obwohl man sagen muss, die zweite Halbzeit, so gerade die Phase zwischen der 50. und 75., das war schon nicht so richtig gut, aber da kräht kein Hahn mehr nach. Deswegen
Nee.
ist es auch egal. Es
Nee,
kräht
und
auch
es
kein
ist ja auch.
Storch mehr nach.
Und es hat sich auch irgendwie etabliert, dass du immer noch mal ein bisschen strenger mit den Noten bist als ich. Von daher ist es ja auch okay. Und die Wahrheit
Nee,
liegt
gut, dann machen wir
wahrscheinlich
das
irgendwo
so.
in der Mitte. Wahrscheinlich ist es am Ende eine glatte 2, wenn wir uns irgendwo in
Okay,
der Mitte
einigen wir uns drauf,
treffen.
ja.
Einigen wir uns auf eine glatte 2. So, dann wollten wir noch kurz ansprechen. HSV hat echt ein rote Kartenproblem. Und man muss das wirklich so benennen, ne? Weil wenn man sich die Statistiken anguckt, ich habe das mal mitgebracht, Ben. Wir sind aktuell echt eine Tretertruppe in dieser Liga. Wir haben 25 gelbe Karten, das ist noch nicht so schlimm, das ist Platz 7 im Ligavergleich. Aber wir haben 5 rote Karten, wir sind damit mit weitem Abstand Platz 1 zusammen mit Mainz 05, die man eigentlich ausklammern muss, weil die Dominic Kohr in ihren Reihen haben. Fans der Bundesliga werden wissen, was ich damit meine. Und wir sind das Team mit den drittmeisten Fouls pro Spiel mit 13,5 Fouls durchschnittlich so, also sagen wir mal so 13 Fouls pro Spiel. Ben, jetzt muss ich dich fragen, ist das noch gesunde Härte mit Pech gepaart, die man als Aufsteiger einfach an den Tag legen muss? Oder hat der HSV hier vielleicht auch einfach irgendwo ein Disziplinproblem?
Ja, ich finde das schwer zu beantworten. Also, wenn so eine Mannschaft viele gelbe Karten hat und man fragte die Trainer danach, dann kommt häufig die Antwort, ja, ich finde es nicht ganz so schlimm, weil es eben auch diese kämpferische Note betont, die eine Mannschaft auch haben kann. Ich glaube, es ist immer die Frage, hole ich mir gelbe Karten oder dann auch gelb-rote Karten mit unnötigen Aktionen ab, ne? Wenn ich jetzt sage, okay, ich faule jemanden zweimal taktisch oder ich faule jemanden einmal taktisch und verhindere dadurch vielleicht ein Gegentor, ne? Dann ist es immer noch nicht die feine englische Art, das sage ich ganz ehrlich, aber dann ist es zumindest irgendwie eine Möglichkeit, solange ich auch da niemand verletze, ne? Ich will hier sozusagen keine Lanze für irgendwie Fouls brechen, dann ist es trotzdem immer noch eine Art zu sagen, okay, ich nehme diese Strafe auf mich, um irgendwie der Mannschaft zu helfen. Aber wenn du halt so eine unnötige rote oder eine unnötige gelb-rote Karte bekommst, dann finde ich, muss das nicht sein. Und ich glaube, im HSV waren schon so ein, zwei dabei, bei denen man sich sagen muss, das hätte man sich klemmen können. Ne? Ich will jetzt, also Firai ist sozusagen das Negativbeispiel in dieser ganzen Nummer gegen Köln. Und ansonsten bin ich eher jemand, der so einen kämpferischen Ansatz eigentlich eher gut findet. Deswegen würde ich sagen, diese drittmeisten Fouls, das kann man als Aufsteiger, finde ich, schon haben, das kann man schon vertreten. Ob man jetzt diese gelb-rote Karte auch jetzt gegen Alexander Rössing-Lehde sieht, aus Schiri-Sicht geben muss, kann man, glaube ich, auch drüber streiten. Für mich ist die erste gelbe Karte keine gelbe Karte, dann kriegt er die gelb-rote nicht. Dann haben wir dieses Thema vielleicht jetzt auch nicht. Wie ist deine Meinung?
Ja, also ich halte es ja mit dir. Ich finde, du musst als Zweitliga-Aufsteiger in die Bundesliga einfach körperlich mit Körperlichkeit dagegenhalten, weil super viele Mannschaften sind dir technisch einfach überlegen und deine Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen, ist über harten Kampf, indem du denen das Spiel kaputt machst, indem du dafür sorgst, dass Mannschaften wie ein VfB Stuttgart vielleicht auch nicht so Bock haben auf dieses Spiel und dann am Ende nicht die letzten Meter nachsprinten, um dann am Ende das Spiel zu gewinnen. So, und ich glaube, gerade bei den Fouls würde ich auch sagen, ist eher gesunde Härte. Das einfach als gehört als Aufsteiger dazu. Und wenn ich mir die Mannschaften angucke, die mit uns da oben stehen, was die Fouls betrifft, dann sind das alles Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte. Das ist einfach, ist eine Natur der Sache, dass Bayern München ganz unten steht in dieser Statistik und so Vereine wie Hamburg, Heidenheim, St. Pauli, Augsburg und Co. relativ weit oben. Weil einfach auch wenn du weniger den Ball hast als der Gegner, hast du auch eher die Veranlagung zu faulen, weil du ja in den Ballbesitz kommen willst. Und dann passiert es relativ schnell ein Foul. Auch die gelben Karten bin ich. Ich habe das Gefühl, dass die Bundesliga-Schiedsrichter dieses Jahr insgesamt etwas härter sind, was Kartenzeigen betrifft. Das ist einfach meine reine subjektive Wahrnehmung. Das kann ich jetzt mit nichts belegen. Das ist einfach so ein Gefühl, dass die Schiedsrichter zimperlicher sind. Und ich würde es auch mit dir halten. Ich finde, man muss bei diesen fünf Platzverweisen kategorisieren zwischen unglücklich und dumm. Und mit dumm meine ich sowohl vom Spieler als auch, dass ein Merlin Polzin denjenigen nicht vom Platz nimmt. Weil Fabio Vieira, erste rote Karte, sage ich, ärgerlich. Passiert, Vollsprint, Fullspeed, kann passieren. Wo muss man nur geben? Zweite gelb-rote Karte, ja, hart ihn für Uhrzeigen, aber wenn Merlin Polzin mehrfach signalisiert wurde von Daniel Schlager, nimm den runter, dann musst du als Trainer reagieren, finde ich. Das gleiche gilt bei Rösting Lelisit, den hätte ich auch runtergenommen. Und vielleicht gilt das auch so ein bisschen für die Gelb-Rote, die Gökhan Olayçkili gesehen hat gegen St. Pauli. Weil auch da hatte ich das Gefühl, dass Gökhan Olayçkili mit der Dynamik, die ihn Luis Oppi über seine Seite gebracht hat, die ihn Fuchita aus dem zentralen Mittelfeld, aus der Halbposition auf seiner Seite gebracht hat und ein Hutonji einfach nicht zurechtgekommen ist. Und auch da hättest du vielleicht eingreifen müssen. Also ich finde, zur Wahrheit gehört insgesamt dazu, Ferrai ist einfach maximal unglücklich, den klammere ich jetzt hier wirklich mal aus. Aber zur Wahrheit gehört einfach dazu, dass der HSV auch ein Problem hat, nicht nur Disziplin vielleicht auf dem Platz, sondern auch Disziplin, was Auswechslung betrifft auf Trainerseite. Ich finde, da muss man Merlin Polzin schon mit ins Boot holen, dass ein Teil der Platzverweise auch ein bisschen mit auf seine Kappe gehen, oder würdest du mir da widersprechen?
Also jetzt gerade bei Rösting Lelisit finde ich das eigentlich auch. Ist ein junger Spieler, ne? Irgendwie auch ein Spieler, der so ein bisschen dadurch auffällt, habe ich den Eindruck, dass er auch so ein bisschen, er neigt auch so zum Highsporn zu werden. Ne? Also er ist auf jeden Fall kein Kind von Traurigkeit, er hält auch dagegen. Aber das haben wir früher im Podcast heute auch schon besprochen. Dadurch, dass er eben diese Körperlichkeit nicht hat, geht er halt häufig auch sehr robust so in die Zweikämpfe. Ne? Und da sind dann häufig auch mal Fouls dabei. Und ich bleibe dabei, ich hätte für das erste Foul trotzdem keine gelbe Karte gegeben. Und auch bei dem zweiten kann man ja sogar darüber streiten, ob das überhaupt gelb ist.
Ja.
Aber wenn ich weiß, okay, der Spieler hat schon gelb und er ist vielleicht auch in einer oder anderen Szene ein bisschen anfällig, dann doch nochmal ein Foul zu ziehen, das vielleicht ein erfahrenerer Spieler nicht zieht oder der es vielleicht anders zieht, der genau weiß, okay, die Schere mit dieser Linie, das kann ich mir jetzt noch leisten und dann wird es halt schwierig. Dann hätte ich auch sagen, gut, dann nimmt man ihn runter und es hätte Alternativen gegeben, ne? Das muss man auch dazu sagen.
Ja. Also ich glaube, man kann es zusammenfassen. Es ist noch kein klares Disziplinproblem, aber es ist schon, ja, ein Problem. Es ist ein Problemchen aktuell, würde ich sagen, ehrlicherweise in meiner Wahrnehmung. Es ist auf dem Weg, ein Problem zu werden, wenn es jetzt so weitergeht, weil dann ist es definitiv zu viel. Aber wenn es jetzt aufhört und auf einmal hat der HSV keine roten Karten mehr, dann kann ich damit leben. Und das ist halt auch wieder das Ding. Zur Wahrheit gehört halt auch wieder, wenn du halt wenig Ballbesitz hast, dann foulst du, wie gesagt, das habe ich ja schon gesagt, auch schneller mal. Und dann hast du schneller mal auch einen Spieler, der zweimal foult und dann vielleicht bei einem strengeren Schiedsrichter vom Platz fliegt. Das gehört zur Wahrheit auch irgendwo ehrlicherweise dazu.
Das stimmt. Was man vielleicht auch noch kurz sagen kann, Nicola Rembeck, der ja auch für seine eher körperliche Spielart bekannt ist, gab es vor dem Spiel so ein bisschen die Sorgen, wenn der sich noch eine holt, hat er die fünfte gelbe und fällt gegen Werder aus. Der hat keine gelbe Karte bekommen. Also man kann das offensichtlich vielleicht dann doch auch irgendwie so channeln, dass man sagt, okay, ich leiste mir jetzt hier nur so eine Härte, die ohne gelbe Karte ausgeht. Das sind auch irgendwo ein Positivbeispiel, was man vielleicht auch mal sagen muss. Es ist gut, dass er gegen Werder zur Verfügung steht.
Ja, absolut. Aber natürlich ist er gefährdet, in den nächsten Spielen dann auch mal ein Spiel zu verpassen. Das gehört soweit dann auch dazu.
Ja, ich rechne aber gegen Hoffmann wird er dann wahrscheinlich nicht dabei sein.
Ich rechne auch damit, dass er gegen Werder eine gelbe Karte kriegen wird. Das wird irgendwie zum Charakter dieses Spiels passen. Charakter des Spiels. Kommen wir zum DFB-Pokal nochmal ganz kurz am Ende. Wir wollten zumindest kurz einmal drauf schauen. Wir haben jetzt natürlich aufgrund der Kürze der Zeit nicht die Zeit gehabt, eine ganze Vorschau zu machen, wie bei Bundesliga-Gegner auf Holstein Kiel. Aber Mittwoch, 20:45 Uhr, Volksparkstadion gegen Holstein Kiel, DFB-Pokal, Achtelfinale. Bend, warum sollte man sich als HSV-Fan auf dieses Spiel freuen?
Ja, erstmal, weil es gegen einen Gegner geht, der in den vergangenen Jahren irgendwie an ganz merkwürdigen Punkten der Vereinsgeschichte aufgetaucht ist. Das erste Zweitligaspiel in der Historie des HSV war gegen Holstein Kiel 0 zu 3, ganz bitterer Nachmittag. Dann erinnern wir uns an das Spiel in der Saison 2023-24 im Volkspark, das Holstein Kiel 1 zu 0 gewonnen hat und damit so eine kleine Vorentscheidung nach dem damaligen Aufstiegsrennen getroffen hat. Ein umstrittenes Tor von Tom Rothe hat damals den Kielern den Sieg gebracht. Und wir erinnern uns insgesamt an Partien, in denen der HSV selten gut aussah. Ich habe mir die Bilanz nochmal angeguckt. Wenn wir normalerweise über die Gesamtbilanz sprechen, dann tauchen wir immer in graue Vorzeiten ein. Die Punktspielbilanz des HSV gegen die KSV Holstein beginnt mit dem benannten Zweitligaspiel, also im Jahr 2018. Vorher sind die beiden Vereine nie in einem Punktspielbetrieb aufeinander getroffen, seit Gründung der Bundesliga zumindest. Und der HSV, man kann es einfach so offen sagen, hat zu Hause noch nie gegen Holstein Kiel gewonnen. Das finde ich schon tough. Und auch auswärts nur einmal gewonnen, am 9.9.2022. Im DFB-Pokal haben sich die Teams schon einmal getroffen. 5.8.2007 war das allerdings. Da hat Kiel noch in der Oberliga Nord gespielt. Da hast du unter anderem mit Raphael van der Vaart 5 zu 0 gewonnen. Ich glaube, man kann sich deswegen darauf freuen, dass es einfach wieder ein Gegner ist, den man in den letzten Jahren ja, oft hatte. Und ja, so ein kleines Regionalduell ist es ja auch. Ich finde, der Begriff Derby wird ja immer relativ inflationär gebraucht. Das ist kein Derby. Sowohl die KSV Holstein als auch der HSV spielen Derbys gegen andere Gegner. Warum kann man sich aus deiner Sicht auf das Spiel freuen?
Ja, ich komme erstmal mit den Sachen, die ich ähnlich habe wie du. Also ich habe auch Lokalduell. Es ist ein Lokalduell, da bleibe ich dabei. Es ist ein Nordduell. Zwei Nordclubs, es ist Winter, es wird kalt, es wird vielleicht sogar nass. Ich habe den Wetterbericht jetzt nicht gesehen. Flutlicht, das ist einfach cool. Das ist einfach cooler Fußball. Punkt. Bleibe ich dabei. Als Fan eines norddeutschen Fußballvereins, das ist einfach cool. Ich habe auch die Bilanz aufgeschrieben. Es ist sogar nur ein Sieg aus 12 Spielen in der zweiten Bundesliga gegen Holstein Kiel. Jede Menge Unentschieden, auch einige Niederlagen. Und das war besagter Sieg, den du schon angesprochen hast. Unvergessen hast du auch gesagt, die Saison 23, 24, erst 2-4 zu Hause, dann 0-1. Du hast es angesprochen mit Tom Rothe. Am Ende steigt Kiel zusammen mit St. Pauli vor dem HSV auf, was uns auch viel Hohn und Spott gebracht hat letztes Jahr und vorletztes Jahr, ehrlicherweise. Auch da hat man so ein bisschen was zurückzuzahlen und irgendwie ich habe hier auch stehen, how the turntables, ne? Also irgendwie, jetzt kommt der HSV dahin als Bundesligist mit einem guten Bundesligakader. Zu einem Holstein Kiel, die irgendwie aktuell Mittelmaß in der zweiten Liga sind und einen sehr zerpflückten Kader haben und irgendwie auch witzigerweise kaum noch Ex-HSVer haben. Ich finde, man kann schon sagen, dass es in der zweiten Liga eine kleine Rivalität war, die sich da entwickelt hat. Gerade auch
Ja,
aus
total.
Hamburger Sicht, weil du die endlich mal schlagen wolltest und es so selten geklappt hat. Und die Rivalität wurde natürlich auch getragen durch die ganzen Ex-HSV-Spieler, die da rumliefen im Kader der KSV Holstein. Und die sind jetzt natürlich auch weg. Deswegen ist das natürlich so ein kleiner Wermutstropfen vielleicht. Aber übrigens ein Funfact, den ich noch nennen möchte. Bei dem Pokalspiel damals, bei dem 5-0, du hast jetzt über den HSV gesprochen, weißt du, welcher Spieler eingewechselt wurde? Und du kennst ihn auf jeden Fall auf Seiten von Holstein Kiel in diesem Spiel?
Lass mich kurz überlegen.
Ich gebe dir einen Tipp, er ist mittlerweile Trainer in der Bundesliga.
Sekunde.
Wenn du überlegt, wenn du es nicht weißt, kann ich es auflösen.
Ole
Vielleicht
Werner.
wissen. Ja, richtig. Ole
Der
Werner
gebürtige Prezer.
hat damals für Holstein Kiel gespielt. Ich glaube, Holstein Kiel damals ein Oberligist oder ein Regionalligist. Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf.
Oberliga Nord. Das
Oberliga Nord.
müsste die vierte Liga gewesen sein damals. Also steiler Aufstieg, muss man auch
Ja,
immer
auf
wieder
jeden Fall.
betonen.
Das muss man sagen, genau. Genau, was habe ich noch stehen? Ich habe endlich wieder ein Pokalheimspiel, das letzte Pokalheimspiel, 19. April 2022. Das war das Halbfinale gegen Freiburg, das 1 zu 3. Seitdem eine lange Durststrecke ohne Pokalheimspiel. Ich finde, das hat man auch beim Ticketverkauf gemerkt und bei den Ticketanfragen. Die Leute hatten echt Bock darauf, wieder ein Heimspiel zu machen. Und wenn wir jetzt mal uns ehrlich machen, und natürlich ist das jetzt große Träumerei von mir, Das sage ich ganz offen und ehrlich. Aber wenn du dieses Spiel gewinnst, sind es einfach nur noch zwei Siege und dann stehst du in dem Finale und kannst um was Handfestes spielen, um den Titel. Und die Chance ist irgendwo da, wenn du jetzt nicht gerade Bayern, Dortmund oder Freiburg oder so kriegst im Pokal oder Leipzig, dass du vielleicht sogar die Chance hast, mindestens schon mal ins Halbfinale zu kommen und dann ist alles möglich. Sage ich ehrlich, wie es ist. Mit dieser Mannschaft, gerade wenn du dann ein Heimspiel hast, man sagt ja immer so schön, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Und wie geil wäre das, Band? Jetzt darf ich mal kurz, dürfen wir noch mal ganz kurz träumen. Kann auch sein, dass es sich am Mittwochabend erledigt hat, aber wie geil wäre das mit dem HSV, mal wieder so ein Spiel zu erleben und da ist man nicht mehr weit weg von, wenn man ehrlich ist. Das ist immer das Geile am Pokal, finde ich.
Kaum beginnt die Adventszeit, geht das hier los bei uns mit dem richtig großen Träumen. Ja, natürlich wäre das geil. Ich sehe uns schon vom Olympiator stehen
Ja, Marathontor,
im
das wird die
Mai.
HSV-Seite,
Wir
jawohl,
gucken
mit einer
nachher mal, wann
Riesenchoreo.
das Finale ist und dann nehme ich schon mal Urlaub.
Ja, machen wir. Und dann machen wir einen Live-Podcast aus dem Stadion, wenn wir Pokalsieger geworden sind. Europa League spielen nächstes Jahr. Nein, genug geträumt. Erstmal gilt es jetzt, dieses Spiel zu gewinnen, aber trotzdem ist einfach das Coole am Pokal, dass es diese Träumereien realistisch auslöst. Weil der Pokal, der viel einfachere oder möglichere Weg ist, das gehört soweit ja auch dazu, einen Titel zu gewinnen in Deutschland. Die Meisterschaft, da musst du eine Übersaison spielen mittlerweile, weil die Bayern so weit weg sind vom Rest und die Bayern müssen eine sehr schlechte Saison spielen. So, das heißt, um in den Europapokal zu kommen oder mal einen Titel zu holen, guck dir mal die Vereine an in den letzten Jahren, die DFB-Pokalsieger geworden sind, unter anderem der VfB Stuttgart, dann ist das eine sehr gute Chance, einen Titel zu gewinnen. Und die sehe ich halt hier. Deswegen, also der HSV ist immer noch ein Underdog mit allen anderen Mannschaften, die aktuell noch in dieser Runde drin sind. Aber es sind nur zwei Siege, ehrlicherweise. Und zwei Siege klingt gar nicht so viel. So, Bent, ich will noch einen Ergebnistipp von dir haben, bevor wir die Folge beenden.
Ich tippe 2-0, also ich glaube nicht, dass es in die Verlängerung und das Elfmeterschießen geht.
Okay, dann bin ich ein bisschen anders dazu. Ich glaube, wir müssen in die Verlängerung. Ich glaube, weil Spiele gegen Holstein waren immer schwer. Ich glaube, nach 90 Minuten habe ich hier ein 1-1. Aber in der Verlängerung setzt sich die Qualität des HSV durch und 3-1 für den HSV am Ende.
Nehme ich auch. Wen haben die da bei Holstein? Den Bernhardsson, ne? Ich glaube, auf den muss man aufpassen. Ich glaube, das ist ein
Der ist
guter.
gut, ja. Bernhardsson ist gut. Ich habe sogar tatsächlich hier den Kader auf. Können wir gerne noch mal kurz reingucken.
Ich glaube, der Kapralik ist auch gut. Aber ansonsten hast du echt recht.
Moment.
Das sind auch viele weggegangen nach dem Abstieg.
Ja, es sind einige weg. Goran Zek ist noch ein guter Spieler, war letztes Jahr bei Kaiserslautern.
Stimmt, ja.
Ja, aber sonst Erras wird wahrscheinlich ausfallen. Skripski wird wahrscheinlich oder wird ziemlich sicher ausfallen. Tolkien wird ausfallen. Also, das ist schon eine Mannschaft, die musst du eigentlich schlagen. Machen wir uns mal ehrlich. Also, das musst du zu Hause ziehen als Bundesligist gegen den Mittel. Und ich meine das nicht böse, bei allen Respekt an die lieben Kieler da draußen, gegen den mittelguten Zweitligisten. Und liebe Kieler, ich habe zum Abschluss noch was Schönes für euch vorbereitet. Deutsche Meistertitel HSV 6, Holstein Kiel 1, DFB-Pokaltitel HSV 3, Holstein Kiel 0, Europapokal der Landesmeister HSV 1, Holstein Kiel 0, Europapokal der Pokalsieger HSV 1, Holstein Kiel 0, Amateurmeister Holstein 1, HSV 0, das sei euch gegönnt. Aber wer in diesem Duell die Nummer 1 im Norden ist, ist relativ klar. Und das werden wir, glaube ich, oder wird die Mannschaft hoffentlich untermauern. Am Ende des Tages auf dem Platz, weil da liegt die Wahrheit. Und ich würde sagen, Ben, mit diesem kleinen Diss nochmal in Richtung Kiel, um die Stimmung nochmal so richtig schön anzuheizen, können wir die Folge hier heute beenden, oder?
Genau, nochmal schön die Lunte gelegt ans Storchennest
Ja, so muss das.
und gehen wir rein ins Spiel.
So ist das. Wir haben alle Bock auf das Spiel. Ich hoffe, es wird ein richtig geiler Pokalabend. Und ja, Ben, dann würde ich sagen, das war eine Halbzeit HSV. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Oder am Freitag, das wissen wir noch nicht ganz genau, auf jeden Fall am Ende der Woche. Dann mit der Derby-Vorschau auf Werder, da sind wir auch richtig heiß. Da sind die Messer schon zwischen den Zähnen, da geht's los. Und ich würde
El
sagen, wir gehen.
Luchador.
Ja, El Luchador, du sagst es. Ich würde sagen, wir genießen jetzt einfach die zwei Spiele. Das wären richtig geile Spiele, hoffentlich. Und in dem Sinne, ich habe es gesagt, das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut und ciao.
Ciao, ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein. Von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.